Ich freue mich schon auf dein Wort.
Ich bete, bevor ich anfange. Herr, ich danke dir, dass du einfach da bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Nähe, für deine Treue, für deine Liebe, für deine Fürsorge, für einfach alles, was du für uns bereithältst. Und ich danke dir jetzt auch für das Wort, dass du durch mich sprichst, dass du mich wirklich gebrauchst und da nichts von mir dabei ist, sondern alles nur von dir kommt, einzig und allein von dir. Lass mich dein Sprachrohr sein, dein Lautsprecher, dein Diener. Und sprich du einfach in die Herzen, genau das, was jedes Herz gerade braucht. Und ich danke dir, dass du jedes Herz siehst und jede Sorge, jede Ängste, jede Nöte, alles einfach siehst und ja, du der Fürsorger bist. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Amen. Ich habe eine kleine Studie für euch. Ihr liebt ja meine Studien, zumindest die, die mich kennen. Und zwar die Kolosser. Den Kolosserbrief habe ich heute für euch dabei. Jeder, der den schon mal gelesen hat, weiß, wie cool der ist. Meiner ist geklaut. Ah, da ist er. Keine Sorge, der hat auch nur 4 Kapitel und wir lesen auch nicht alles. Aber der Kolosserbrief ist ein unglaublich wertvoller Brief in der Bibel mit unglaublich vielen Weisheiten, viele Hilfestellungen für den Alltag. Und im Großen und Ganzen geht es um wahre Nachfolge, um ein fruchtbringendes Leben und die Schätze in Christus. Also wenn das nicht neugierig macht, dann weiß ich auch nicht. Ich habe den durchgesuchtet. Ich habe den wirklich in 0,nix gelesen gehabt, weil er mir so Spaß gemacht hat. Und da war so ein Feuer, dass ich dachte, das kann ich doch mit euch teilen. Kurz zum Hintergrund, der Kolosserbrief wurde von Paulus zusammen mit Timotheus geschrieben. Das sind die Verfasser. Kurze Zeit nach dem Epheserbrief haben sie den geschrieben und ist an die Gemeinde in Kolossee gerichtet. Der Kolosserbrief ist ähnlich aufgebaut wie der Epheser, nur dass der Epheserbrief ein Rundbrief war und der Kolosserbrief an die Gemeinde in Kolossee. Das ist der einzige Unterschied, aber das ist für uns kein Unterschied, weil es trotzdem für uns als Christen gilt, alles, was da drin steht. Und da steht jede Menge cooles Zeug. Fangen wir mal mit Kolosser 1, Vers 9 an. Wir probieren mal die neue Genfer Übersetzung. Ich habe die neue evangelistische. Ich hoffe, ihr seid nicht verwirrt, wenn ihr hier was anderes lest, als ich vorlese. Aber wir schauen mal, ob die ähnlicher ist als die Schlachter. So, Vers 9. Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Vielleicht ist auch die Schlachter noch ein bisschen ähnlicher. Ich lese noch mal vor zum Vergleichen. Sehr gut. Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Okay. Also wir sehen hier jetzt, dass Paulus und Timotheus sagen, wir beten für euch. Aber was wir daraus auch sehen, ist, wie wir beten können. Und zwar ganz wichtige Dinge. Wir können beten, Herr, bitte zeig mir deinen Willen, lass es mich sehen, was dein Wille ist und erfüll mich mit Weisheit und geistlichem Verständnis. Das sind ganz wichtige Schlüssel, die dir helfen, in jeder Situation deine Umstände zu verstehen und Gott besser zu verstehen und auch die Bibel besser zu verstehen. Also ganz oft können wir sehen, in dem, was Paulus schreibt oder Petrus oder eben Timotheus, wenn er sagt, ich bete für euch, dann sind es ganz oft einfach richtig tolle Sachen, die wir auch für unser Leben beten können. Dann lesen wir mal die nächsten beiden Verse, 10 und 11. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist und Gott immer besser kennenlernen. Ihr werdet auch die herrliche Kraft Gottes an euch erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Der allererste Satz, wir sollen den Herrn ehren mit unserem Leben und ihn erfreuen mit allem, was wir tun. Also leichter geht's eigentlich gar nicht. Gott zu lieben wie deinen Nächsten, wie dich selbst, und du kannst das ganze Gesetz rein theoretisch erfüllen, wenn du das wirklich von Herzen tust. Und wenn wir alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun, dann kann das ja nur fruchtbringend sein. Dann kann das nur voller Segen sein, voller Herrlichkeit, voller gigantischer Momente, weil wenn wir nach ihm ausgerichtet sind, dann haben wir sowieso nur Himmel im Fokus und was wir dann gigantische Sachen erleben, ist mit nichts zu vergleichen. Jetzt ist aber die Frage, wie können wir denn den Herrn ehren mit allem, was wir tun und ihn erfreuen mit allem, was wir tun? Zum einen, indem wir auf ihn schauen, dass wir nach seinem Reich trachten. Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich, so wird euch alles andere zuteil. Wenn wir den Fokus auf Gott haben und auf das Himmlische, wird zum einen alles andere unwichtig. Alle Nöte, alle Ängste, alle Sorgen sind dann eigentlich ziemlich klein, weil wir wissen, hey, diesen Schatz, den wir himmlischer Natur bei uns tragen, in unserem Herz tragen und erleben, ist so viel mehr wert als alles andere. Und die Bibel verspricht automatisch, alles andere wird euch zuteil. Sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Gott versorgt selbst die Vögel und die Lilien und so weiter. Ihr kennt diese Verse. Wie können wir noch ihn ehren? Indem wir die Gebote halten, aber aus Liebe. Indem wir anderen dienen. Indem wir Zeit mit ihm verbringen. Und manchmal ist es nicht immer dieses 2 Stunden stille Zeit, 2 Stunden Bibelstudium, sondern es ist eher so diesen ganzen Tag, den ganzen Tag kurze Gespräche mit ihm führen, Stoßgebete, ihn mit allem mit reinnehmen und ihn immer um Rat fragen, bei jeder Kleinigkeit. Ihm ist nichts zu klein. Und je mehr du Gemeinschaft mit ihm hast, desto leichter wird es sein, dich in den wichtigen Momenten für die richtigen Dinge zu entscheiden. Und du wirst sowieso, so wie wir in dem vorigen Vers gelesen haben, seinen Willen dadurch verstehen können und Weisheit und geistliches Verständnis bekommen, wenn du dich nach ihm ausrichtest. Wir können außerdem versuchen, heiliger zu werden. Deswegen nur versuchen, weil wir sind Menschen, aber nicht aus Zwang, sondern aus Liebe, aus Leidenschaft und aus Sehnsucht nach ihm. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist: Ist wirklich alles, was wir tun, zur Ehre Gottes? Und ehrt alles, was wir tun, Gott? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, denn wir sind Botschafter Christi. Als ich noch zur Ausbildung ging und Arbeitskleidung tragen musste mit den 4 Audi-Ringen, da war es sogar mit im Vertrag gestanden, dass wenn wir mit der Arbeitskleidung draußen rumlaufen, dass wir uns zu benehmen haben. Wir müssen anständig sein, höflich sein, Menschen helfen, die in Not sind. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Älteres in den Zug möchte, sollen wir denen helfen. Wir müssen vorbildlich vorangehen, weil wir die 4 Ringe auf unserer Brust tragen und ein Aushängeschild der Firma sind. Und im Gegenteil, wir dürfen auch nicht negativ auffallen. Und wie sieht es jetzt aus, wenn wir Botschafter Christi sind und uns aber verhalten wie absolut keine Christen? Wir sind Botschafter und ich glaube, manchmal können unsere Taten und unser Charakter und alles, was wir ausmachen, so viel mehr bewirken als jede Predigt des Evangeliums, weil die Menschen die Früchte in unserem Leben sehen, weil die Menschen unsere Liebe spüren und das Licht in uns spüren. Aber das können sie nur spüren, wenn wir auf ihn ausgerichtet sind und wenn wir auch so leben. Natürlich nicht aus Zwang, sondern aus Liebe, weil wir ihn lieben und weil wir die Gebote halten wollen, weil wir ihn lieben. Nach Gottes Reich zu trachten, steht auch in Kolosser 3, Verse 1 bis 2. Ich fange mal mit der 2. Hälfte des 1. Verses an. Dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Und davor heißt es, wenn wir nun zusammen mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferweckt worden sind, dann ist es die Folge dessen. Das heißt, wir sind alle errettet und unser Glaube soll auch Früchte tragen. Unser Glaube soll sichtbar sein in dem, was wir tun. Und wenn wir schon errettet sind, dann sollen wir auch weitergehen und nicht da aufhören. Kolosser 3, Vers 17 ist ähnlich wie der Vers davor. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott dem Vater danken. Je mehr du mit ihm gehst, desto mehr führt es automatisch zu Lob und Dank. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Aber auch hier wieder, überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn tun. Das verändert unsere komplette Perspektive, wenn wir alles für den Herrn tun und alles im Namen des Herrn sagen. Die Bibel sagt auch, mit dem Mund, mit dem ihr Gott lobt, flucht ihr. Also Eigentlich soll aus unserem Mund nur Kostbares kommen, Positives, Segenbringendes und nicht Fluch. Dann noch Kolosser 3, Vers 23. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Vers. Was das an unserer Perspektive verändert, wenn wir alles tun für den Herrn und nicht für die Menschen. In jedem Dienst, in allem, was wir menschlich in unserem Umfeld tun, wenn wir das für Gott machen, kann uns auch niemand mehr enttäuschen oder verletzen, wenn wir jemandem dienen, weil wir den Fokus auf Gott haben und wir es für ihn machen und nicht für den Menschen. Und das Coole an dem Ganzen ist jetzt, was wir gerade gelesen haben davor, das war Kolosser 1, Verse 10 bis 11. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Und da kommt schon gleich ein Versprechen. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist und Gott immer besser kennenlernen, damit ihr alles geduldig und standfest ertragen könnt. Hier ist so ein gigantisches Versprechen dabei. Ein fruchtbringendes Leben zu führen, ist doch das Schönste für einen Christen. Reich an guten Werken zu sein in Leichtigkeit ist auch ein wunderbares Ziel. Aber der größte Schatz ist doch darin, Gott immer besser kennenzulernen und seine herrliche Kraft zu erfahren. Um alles geduldig und standfest zu ertragen. Hier ist ein Versprechen, dass wir nicht einfach alles irgendwie ertragen und irgendwie durchhalten, sondern dass wir es geduldig und standfest ertragen. Schauen wir uns doch mal an, was dieses fruchtbringende Leben überhaupt ist. Der erste Gedanke bei einem fruchtbringenden Leben oder bei Früchten eines Christen ist ganz oft bei vielen Menschen direkt große Dinge, Erfolge, großer Segen, krasse Dienste. Aber Früchte fangen viel, viel kleiner an. Früchte entstehen vor allem durch echte Nachfolge. Dazu kommen wir gleich. Und da ist ganz viel im Kolosserbrief. Die Kapitel 2 bis 4 gehen eigentlich um echte Nachfolge. Aber natürlich sind die Früchte auch die Früchte des Heiligen Geistes. Ich denke, ihr kennt sie alle. Die stehen in Galater 5. Das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und so wie man die manchmal so runterrattert, so verhält man sich auch manchmal. So, als wäre das jetzt einfach, ja, ja, ist eins davon, ja. Aber die Frage ist, prägen diese Eigenschaften meinen Charakter? Machen die mich aus? Würde jemand in meinem Umfeld, in der Arbeit, der kein Christ ist, würde der sagen, ja, Vanessa, wenn ich an Vanessa denke, denke ich an Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, dann sind es ganz schön viele Dinge. Aber ich glaube, wir sollten dahin kommen, dass das unseren Charakter ausmacht. Glaube muss sich im Alltag zeigen. Glaube ohne Früchte ist nichts wert. Und wir sollen, wie der Vers vorher auch war, wenn wir schon errettet sind, sollen wir auch eins weitergehen. Wir sollen da nicht aufhören. Und die Frage ist auch, trage ich so viele Früchte an meinem Ast, dass ich jederzeit und in jeder Situation davon pflücken kann und es nutzen kann? Oder ist irgendwann mein Freundlichkeitslevel aufgebraucht? Die fünfte Frau im Supermarkt, die mich aufregt, da habe ich dann leider keine Frucht mehr übrig, um freundlich zu antworten. Das ist doch die wichtige, entscheidende Frage. Ist mein Ast so voller Früchte, dass ich jederzeit davon zur Verfügung habe? Dass ich im Überfluss geben kann? Dass es mir nicht schwer fällt, sondern dass mein Ast wirklich voll ist? Und je voller mein Ast ist, desto tiefer hängt der Ast, desto demütiger ist die Haltung. Jemand, der viel Früchte in seinem Leben trägt, sollte auch eine demütige Haltung haben, weil er genau weiß, diese Früchte, die habe nicht ich geleistet. Nicht ich habe das gemacht, weil ein Baum jetzt aus eigener Kraft irgendwas kann. Nein, sondern weil wir verstehen, diese Früchte habe ich nur durch den Heiligen Geist, durch das Werk am Kreuz und durch seine überkrasse Kraft. Die Bibel sagt aber auch, vor allem der Kolosser, wir sollen schlechte Eigenschaften ablegen. Dazu lesen wir mal Kolosser 2, Vers 11. Kolosser 2, Vers 11. Und weil ihr ihm gehört, seid ihr auch beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. Da steht nicht, dass du einen Schalter drückst und dann ist die alte Natur weg, sondern das ist ein Ablegen. Man muss sie ablegen, weglegen. sich gegen die Sünde entscheiden, gegen das Fleischliche entscheiden. Kolosser 3, Vers 5 ist noch drastischer. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört, und zwar sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Hier sind ganz schön viele Sachen aufgezählt und ich glaube, die Liste ist noch viel länger, aber hier steht ganz klar, wir sollen sie töten. Wir sollen diese Eigenschaften, diese alte Natur töten. Wir sollen uns aber nicht nur gegen die schlechten Dinge entscheiden und dann aufhören. Also wenn mich jemand aufregt, sage ich, okay, ich reg mich jetzt nicht auf, ich lasse den Zorn nicht zu und dann bleibe ich da, sondern wir sollen uns zusätzlich auch für die guten Früchte entscheiden. Und zwar nicht nur sagen, ich entscheide mich jetzt gegen Zorn und gegen Sünde, sondern für Vergebung und für Segnen meiner Feinde. Nicht nur gegen das Meckern und Schlechtreden entscheiden, sondern stattdessen sogar Positives aussprechen. Wir sollen nicht nur uns gegen das Lästern entscheiden. Wenn jemand in deiner Arbeit anfängt zu lästern, sag nicht nur, nö, ich mach da nicht mit, sondern fang an, Gutes auszusprechen über die Person, über die gelästert wurde. Oder hab sogar den Mut und sag, bitte lästert nicht. Irgendwann habe ich mir das angewöhnt, in der Arbeit zu versuchen, nicht mehr mitzulästern. Und ich glaube, jeder kennt das, es ist manchmal gar nicht so leicht, vor allem, weil meistens, also ganz oft, Menschen, die lästern, auch gute Gründe haben und du siehst diese Gründe und es ist so leicht, da mitzureden und ja, und du gehörst dazu und ja, du hast auch was Witziges über diese Person zu sagen. Aber ich habe mir angewöhnt zu sagen, halt, stopp, ich läster nicht mit und ich spreche stattdessen was Gutes aus. Wenn die Leute gesagt haben, boah, der kann die und die Teile seiner Arbeit überhaupt nicht gut, habe ich gesagt, aber er kann das und das sehr gut. Aber er hat vielleicht diese Eigenschaft, aber er ist da und da richtig stark. Und was meiner Meinung nach die größte Waffe ist, in dem Moment, wo Sünde in dein Herz anklopft, entscheide dich nicht nur gegen die Sünde, weil das wirst du aus eigener Kraft vielleicht eh nicht schaffen, sondern entscheide dich für Lobpreis. Entscheide dich ganz bewusst zu sagen, Teufel, gerade erst recht. Tell the devil not today. Sag ihm heute nicht. Außerdem sieht ein fruchtbringendes Leben so aus, dass wir gute Werke bringen. Nicht, weil wir müssen, sondern aus Gnade, weil wir gerettet wurden. Das führt automatisch zu diesen guten Werken. Das steht auch im Epheser, dass es automatisch zu guten Werken führt. Schauen wir uns das doch mal ganz kurz an. Epheser 2, Vers 8 bis 10. 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Sehr poetisch ist diese Übersetzung hier. Wir sind also dazu geschaffen, gute Dinge zu vollbringen. Wir sollen anderen helfen, anderen dienen. Wir sollen ehrlich sein und ehrlich arbeiten. Wir sollen anderen vergeben. Da lesen wir auch in Kolosser 3, Vers 13 etwas dazu. Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander. Manchmal ist es leider wirklich ein Ertragen. Aber in Liebe funktioniert es. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Und es klingt manchmal wie so ein Zwang und man hat gar keine Lust darauf. Aber wenn man sich mal überlegt, ich habe so und so viele Sünden Gott gegenüber und wie viele Sünden hat ein Mensch mir gegenüber. Sagen wir, eine Person, eine Freundschaft oder eine Beziehung hat mich zum Beispiel 40 Mal enttäuscht und verletzt. Und man kann es nicht zählen, aber wenn es jetzt mal 40 wäre, wenn wir es mal quantitativ gestalten, dann weiß ich ganz genau, ich habe gegen Gott mehr als 40 Mal gesündigt. Viel, viel mehr. Meine Sünden sind so viel größer. Und zwar von meinem ganzen Leben lang. Und nicht von einer kurzen Zeitspanne, in der diese Freundschaft gilt. Wer bin also ich zu sagen, ich vergebe meinem Schuldiger nicht, obwohl Gott mir doch viel mehr vergeben hat? Wie diese Bibelstelle, wo dem einen ganz viel Schuld erlassen wurde und er dann rausgeht und seinem, der ihm Geld schuldete, gesagt hat, gib mir mein Geld zurück. Der hat überhaupt nichts verstanden, aber so sind wir manchmal auch. Und es geht viel zu leicht, dass wir genau so sind. Wir sollen also vergeben. Wir sollen Frieden stiften, großzügig sein, Verantwortung übernehmen, Bedürftigen helfen, für andere da sein, andere segnen. Die Liste ist wirklich endlos lang, die wir tun können. Gastfreundlich sein, spenden, teilen, für Gerechtigkeit sich einsetzen und andere verteidigen. Das sind alles Dinge, die uns ausmachen sollten. Aber jetzt kommen wir zu dem alles entscheidenden Fakt. Denn nur durch ihn können wir Frucht bringen. Nur wenn wir tief mit ihm verwurzelt sind, tief mit ihm verbunden sind, können wir Früchte tragen. Genauso wie in Johannes 15 steht, er ist der wahre Weinstock und wir sind die Reben. Nur in ihm können wir Frucht bringen, wenn wir mit ihm verbunden sind. Dazu lesen wir mal Kolosser 1, Vers 23. Wir springen ein bisschen hin und her, aber ich habe das alles sortiert, damit es zum Sinn passt. Kolosser 1, Vers 23. Das ist so, wenn ihr wirklich im Glauben fest gegründet bleibt und euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums abbringen lasst, von der Freudenbotschaft, die ihr gehört habt und die in der ganzen Welt gepredigt wird, und ich, Paulus, stehe in ihrem Dienst. Dann lesen wir noch Kolosser 2, Verse 6 bis 7. Und da kombiniere ich mal verschiedene Übersetzungen, weil die einfach sich super ergänzen. Und zwar, wie ihr Jesus angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid gehorsam. Und hier kommt der wichtigste Punkt, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden. Oder auch seid in ihm verwurzelt, auf ihm gegründet und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit standfest werden. Dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit. Senkt eure Wurzeln tief. Das ist der allerwichtigste Punkt. Jeder, der schon mal einen Sonnenschirm aufgestellt hat mit einem Standfuß und gemerkt hat, wenn eine Windböe kommt, der kippt ganz schön schnell, wenn der Standfuß nicht fest genug ist. Wie ist es also bei einem Baum, der keine tiefen Wurzeln trägt? Da kommt ein Sturm und der klappt um. Und Stürme kommen sehr oft in unserem Leben. Auch im deutschen Wetter kommen sehr oft Stürme. Nur wenn unsere Wurzeln tief sind, haben wir überhaupt genug Halt, um in dem Sturm durchzuhalten, und haben wir überhaupt erstmal genug Versorgung, um die Früchte zu tragen und um überhaupt Frucht zu bringen, um zu leben und zu blühen. Auch im Weinberg ist es so, je tiefer die Wurzeln sind, desto verschiedenere Gesteinsschichten bekommt diese Pflanze und desto mehr Aromen aus den Mineralien kommen in die Trauben. Und das Wichtigste an dieser ganzen Sache ist, und darüber muss man vielleicht auch erstmal lachen, ein Baum bringt nicht Frucht, nur weil er sich anstrengt oder aus eigener Kraft. Ein Baum bringt Frucht, weil seine Wurzeln tief gehen und weil er eine externe Versorgung hat. Und zwar durch Wasser, durch Nährstoffe aus der Erde und durch Licht aus der Sonne. Ein Baum bringt keine Frucht, wenn er alleine steht. Wenn du den in einen Topf reinpackst, ohne Erde, ohne Wasser, ohne Licht, der wird ganz schnell eingehen. Das heißt, wir können auch nur Frucht bringen, wenn wir ganz tief mit ihm verwurzelt sind. Und was wir hier ganz zum Schluss gelesen haben, ist, dass das Ganze zu Lob und Dank führt. Das hatte ich ja vorhin schon mal angeteasert. Aus Dankbarkeit für all diese Früchte und vor allem für unsere Errettung kommt eigentlich automatisch Dankbarkeit in unser Herz und Lob und Preis. Es muss nicht immer Musik sein. Die Leute, die sagen, ich kann gar nicht singen, das ist auch völlig fein. Lob und Dank ist ganz oft auch einfach die Dinge auszusprechen. Dankbar zu sein und zu sagen, Vater, du bist der König der Könige, du hast gesiegt, danke, 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 danke. Allein schon Danke zu sagen ist so ein Schlüssel. Dankbarkeit in seinem Leben zu haben ist so ein Schlüssel. Und es ist eine Herausforderung, die guten Dinge zu sehen. Schreibt eure Zeugnisse auf, eure Erlebnisse mit Gott, weil es ist so leicht, die guten Dinge zu vergessen, aber die schlechten, die prägen uns und die bleiben in Erinnerung. Der Teufel ist aber auch ein Meister da drin zu sagen, ach, du hast doch schon mal für Heilung gebetet. Ach, ich würde es nicht nochmal probieren, klappt doch eh nicht. Wenn du aber zum Beispiel an die Jünger denkst, da war die Speisung der 5000 und kurze Zeit später kommt die gleiche Situation mit sogar weniger Menschen und die Jünger stehen wieder da. Was sollen wir machen, Jesus? Wir haben nichts zu essen, die sind hungrig. What shall we do? Statt zu sagen, hey, Moment mal, ich erinnere mich, vor kurzer Zeit hat Jesus noch viel, viel mehr Menschen versorgt. Wenn du das getan hast, kannst du es wieder tun. Sie hätten Glauben haben müssen und sagen können, mein Messias, mein Rabbi kann das tun. Aber wir sind ganz genauso. Wir vergessen so schnell, was Gott schon alles vollbracht hat in unserem Leben. Deswegen ist es so wichtig, sich das aufzuschreiben. Und das Gigantische ist am Glauben, das ist wie bei Muskeln, die haben einen Memory-Effekt, ein Erinnerungsvermögen. Wenn du im Krafttraining warst und du hast mal eine Pause gemacht und du fängst dann wieder an, deine Muskeln erinnern sich total schnell daran und kommen wieder zurück in ihre eigentliche Kraft. Das geht relativ schnell, das ist ganz verrückt. Aber genauso ist der Glaube auch. Und die Bibel sagt, der Glaube ist wie ein Muskel. Wenn du also anfängst zu lesen, krass, was Gott alles gemacht hat. Stimmt, das hat er auch gemacht. Wow, Gott, du kannst es wieder tun. Du bist auch diesmal treu, weil ich gesehen habe, du warst hier treu. Du wirst immer treu sein. Kolosser 1, Vers 12 sagt genau das. Dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, am Erbe teilzuhaben, das für sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken. Und es ist genau direkt nach den Versen, ihn zu ehren und ihn zu erfreuen mit allem, was wir tun, ein fruchtbringendes Leben zu erreichen, reich an guten Werken zu sein, Gott besser kennenzulernen, seine herrliche Kraft zu erleben, geduldig und standfest zu bleiben. Und das alles führt automatisch zu Dank und Freude. Was für ein Geschenk! Auch in Kolosser 2, Vers 6 und 7, da war das Ende, seid stets dankbar. Kolosser 3, Vers 15 sagt auch, seid dankbar. Und Kolosser 3, Vers 16, die zweite Hälfte, ist mein absoluter Favorit. Kolosser 3, Vers 16. Naja gut, die erste Hälfte ist auch wichtig. Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst euch so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Nicht alles, was ihr einander ermahnt und belehrt, ist manchmal angebracht. Es ist wichtig, dass es in Liebe ist und dass es im richtigen Zeitpunkt ist. Und dann, weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Das, was wir vorhin getan haben. Melodien und Texte, die dir plötzlich in den Sinn kommen, einfach rauszusingen und Gott zu loben und zu preisen, ist manchmal sogar viel wertvoller, als einfach nur ein Lied runterzurattern, was man schon kennt. Und dafür muss man nicht musikalisch sein. Ihr könnt, wenn ihr in euren vier Wänden seid, einfach alle Türen und Fenster schließen. Da hört euch niemand, aber Gott hört euch. Und das ist für ihn der Wohlklang. Egal, ob ihr musikalisch seid oder nicht. Wenn ihr anfangt, ihn zu preisen, ihn zu loben und zu ehren, ihr werdet so euch anders fühlen, ihr werdet anders sehen, ihr werdet dankbar sein und so mit Freude erfüllt sein, weil Lobpreis so eine Waffe ist. Und darüber kann man auch stundenlang reden, was Lobpreis für eine krasse Waffe ist. Und zu guter Letzt, unsere Dienste sind fruchtbringendes Leben und die Früchte, die wir nur durch echte Nachfolge erfahren. Und dazu kommen wir jetzt. Hier ist das Ganze ein bisschen chronologische angeordnet und wir springen mal nur, also ich fasse das zusammen und in manche Verse springen wir nochmal rein. Wahre Nachfolge zeigt sich durch die Eigenschaft zu sagen, bleibt fest, gegründet, lasst euch nicht von der Hoffnung abbringen, haben wir gerade schon gelesen. In 2 Vers 2 steht, wir sollen in Liebe zusammenstehen. Außerdem sagt wahre Nachfolge ist, lebt mit Christus, seid tief in ihm verwurzelt, steht fest im Glauben und seid stets dankbar. Außerdem sollen wir unsere alte Natur ablegen, uns ganz nach oben ausrichten, auf das Himmlische bedacht sein. Das ist auch so ein schönes Bild, da immer dran zu denken. Tötet eure irdische Natur, Bekleidet euch mit Barmherzigkeit, Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch. Seid stets dankbar. Gebt dem Wort des Christus viel Raum. Singt Gott aus vollem Herzen. Und alles, was ihr sagt oder tut, soll im Namen des Herrn sein. Die Frage, die wir uns immer selber stellen können, ist, alles, was ich sagen will, ist es jetzt gerade nützlich, ist es hilfreich, ist es notwendig, ist es angebracht und vor allem, ist es gerade in Liebe? Auch dieses Ermahnen, Ermahnen in Weisheit und in Liebe ist super wichtig. Und ermahne ich jemanden, weil ich ihn korrigieren möchte oder weil ich ihn so sehr liebe, dass ich das Beste für ihn wünsche, dass er daran wachsen kann? Das ist die wichtige Frage. Und jemand, der wie ich schnell dazu neigt, ein schnelles, lautes Mundwerk zu haben, der soll sich diese Fragen erst recht stellen. Alles, was ich sage, ist es nützlich, hilfreich, notwendig, ist es angebracht? Nicht jeder Scherz muss sein, nicht jeder Spruch muss sein. So ein schnelles Mundwerk kann manchmal auch Menschen verletzen und das soll nicht so sein. Ihr lacht, aber das geht auch an euch. Alles, was ihr tut, tut es von Herzen für den Herrn. Alles aus einer dienenden Haltung heraus. Kapitel 4, Vers 2 sagt auch, seid treu, ausdauernd und wach im Gebet und Dank. Wach im Gebet. Das, was die Jünger im Garten Gethsemane ganz schön oft nicht hingekriegt haben. Und manchmal ist es auch schwer, wach im Gebet zu bleiben. Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt Gelegenheiten, steht in Kapitel 4, Vers 5. Auch hier wieder dieses, wir sind Botschafter. Und zu guter Letzt, eure Worte seien stets freundlich und angenehm gewürzt. Was ist das bitte für ein cooler Vers? Der steht in 4, Vers 6. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Ich liebe dieses Bild mit dem angenehm gewürzt. Die Bibel sagt auch, was ist Salz wert, wenn es nimmer salzig ist? Für was braucht man Salz? Außer zum Würzen. Na gut, vielleicht auch noch im Winter für die Straße, aber ich glaube, wenn es da seine Eigenschaften nicht besitzt, dann bringt es da auch nichts. Also allein schon aus chemischer Sicht. Aber in der Küche braucht man Salz. Wenn du Paprikapulver en masse in dein Gericht reinschüttest, aber kein Salz, schmeckt es trotzdem fad und öde. Jedes Gewürz kommt erst zur Geltung durch Salz. Wir sind das Salz der Welt, wir sind das Licht der Erde. Wir brauchen also Salz und Salz muss salzig sein. Und jetzt sehen wir hier unsere Worte. Die können noch so liebevoll gemeint sein und noch so voller Liebe und Weisheit sein. Wenn ich sie aber auch nicht freundlich rüberbringe, bringt es gar nichts. Wenn ich sage, ich liebe dich, Schwester, dann denkst du auch, what? Oder ein Kompliment. Oder der witzige deutsche Satz, schön für dich. Du kannst noch so liebevoll schön für dich sagen, er wird immer sarkastisch rüberkommen. Und je freundlicher du sagst, desto sarkastischer klingst. Schön für dich, schön für dich, schön für dich. Also egal, wie freundlich du sagst, es bringt nichts. Aber hier geht es darum, dass deine Worte stets freundlich gewürzt sein sollen. Also vergiss dieses Detail nicht. Und zu guter Letzt sehen wir, was der Kolosserbrief uns für eine Weisheit darüber gibt, über Gott und über Jesus, was er alles getan hat. Und zwar, er hat uns dazu befähigt, am Erbe teilzuhaben, haben wir vorhin gehört. Was für ein Geschenk, dieses Erbe zu haben. Auf seinen Namen getauft zu sein und dadurch seinen Nachnamen tragen zu dürfen, Anteil an diesem Erbe zu haben und zu wissen, krass, ein Testament tritt erst in Kraft, wenn die Person gestorben ist. Und Jesus ist für uns gestorben. Deswegen können wir jetzt schon Teil an diesem Erbe haben. Und was für ein Geschenk, Teil am Erbe zu haben. Er hat uns außerdem aus der Macht der Finsternis befreit, schreibt der Kolosserbrief, uns freigekauft und durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Er hat uns ausgesöhnt, damit wir heilig und makellos vor ihn treten können. Was für ein Geschenk, dass wir, obwohl wir so viel Scheiße bauen, Entschuldigung für das Wort, und obwohl wir so viel sündigen, dass wir trotzdem vor ihn treten dürfen, dass wir nicht im alten Bund sind und gar nicht ins Allerheiligste dürfen. Und selbst wenn wir da reingehen würden, wir wissen ganz genau, wir würden sofort tot umfallen. Weil seine Herrlichkeit sowas von das Gegenteil von Sünde ist, dass Sünde in seiner Nähe gar nicht existieren und überleben kann. Aber was ist das für ein Geschenk, dass obwohl wir Sünder sind, wir heilig und makellos vor ihn treten dürfen? Was für ein Geschenk, dass er unsere Sünden nicht mehr anrechnet. Der Kolosserbrief sagt auch, er hat uns mit Christus lebendig gemacht und den Schuldschein für ungültig erklärt und ans Kreuz genagelt. Ans Kreuz genagelt ist auch so ein wunderschönes Bild. All deine Sünden sind ans Kreuz genagelt. Durchbohrt sind die Sünden. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In ihm, in Jesus, sind diese Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Im Geist ist er uns nah, sagt der Kolosserbrief. Und in ihm wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Das finde ich auch so ein wunderschönes Bild. Die ganze Fülle des Göttlichen wohnt in Christus leibhaftig. Und Christus hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet. Durch das Kreuz hat er den triumphalen Sieg errungen, schreibt der Kolosserbrief. Außerdem ein ganz, ganz wunderschöner Vers. Christus ist verborgen in Gott. Den können wir mal ganz kurz anschauen. Und zwar 3 Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wie ist die Übersetzung? Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Was für ein Geschenk. Ich kriege da Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Was das für ein Privileg ist, Kind Gottes zu sein. Eigentlich müssten wir allein schon bei diesen Gedanken den ganzen Tag jubelnd und staunend und lachend und dankbar durch die Welt hüpfen, weil das schon so viel Grund zur Freude ist. Und dann schauen wir uns den krassesten Vers aus dem ganzen Kolosserbrief vor und dann kommen wir auch nur noch zur Zusammenfassung. Aber das ist einfach der krasseste, schönste oder die beiden schönsten Verse, und zwar Kolosser 1, Verse 26 bis 27. Kolosser 1, Verse 26 bis 27. Es geht dabei um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber denen enthüllt wurde, die zu ihm gehören. Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen, denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Und das ist Christus. Christus, der in euch lebt und eure Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Was ein Geschenk, in dieser Hälfte der Bibel leben zu dürfen und nicht in dem Teil, wo Jesus noch so verborgen war, wo David, Jeremia, Jesaja und sonst wer nur einen Funke davon sehen konnten, wer Jesus war und eine Hoffnung davon in sich trugen, dass irgendwann dieser Messias kommen wird. Und jetzt sind wir in dieser Zeit, wo wir in diesem neuen Bund sein dürfen und dieses kostbare Geschenk erkennen dürfen und dieses Geheimnis entlüften durften. Was für eine Gnade, dass bei uns dieser Schleier von den Augen genommen wurde und wir die Wahrheit erkennen durften. Was für ein Geschenk. Jesus ist dieses Geheimnis, das zuvor verborgen war. Jesus ist Gottes herrlichen Reichtum. Und Jesus lebt in uns und ist unsere Hoffnung auf diese Herrlichkeit. Und welch ein Geschenk, dass wir von dieser Herrlichkeit des Himmels hier schon einen Anteil haben dürfen. Dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wandeln können. Und genau darin liegt auch irgendwo der Schlüssel. Seine Herrlichkeit im Lobpreis und in der Anbetung, im Gebet zu erfahren und dort verändert zu werden. Eine meiner krassesten Predigten, nicht weil sie von mir kam, sondern das Krasseste, was Gott mir jemals gezeigt hat, war dieses von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Vielleicht hört ihr euch die nochmal an. Ich höre sie mir auch öfter mal an oder schaue mir meine Notizen dazu an. Das ist sowas von lebensverändert, von Herrlichkeit zu leben. Weil irgendwann werden diese Abstände immer kürzer und du wandelst dauerhaft in dieser Herrlichkeit, in dieser Gegenwart, in dieser Nähe. Und in ihm sind alle Schätze verborgen. Alles, was du dir wünschst, alles, was so kostbar ist, ist in ihm. Und eigentlich müssten wir hier auch rausrennen in die Welt und allen davon erzählen, weil wenn du sowas Kostbares gefunden hast, willst du eigentlich allen zeigen, wow, guck dir mal meinen Schatz an. Und dieser Schatz ist auch für dich, weil Jesus auch für dich am Kreuz starb. Fassen wir das Ganze mal noch kurz zusammen. Echte Nachfolge führt zu Früchten. Glaube muss Früchte tragen. Echter Glaube zeigt sich im Alltag und auch in deinem Charakter. Gute Früchte sind nicht durch Anstrengung oder durch eigene Kraft erreichbar oder produzierbar, sondern einzig und allein durch den Heiligen Geist und durch die Verbundenheit mit Jesus. Frucht ist nicht immer das, was man tut, sondern oft auch das, was Gott tief in uns verändert. Unser Leben soll der Welt zeigen, dass wir zu ihm gehören, nicht weil wir perfekt sind, sondern weil Jesus uns verändert und weil sein Licht in uns scheint. Wir sind Botschafter Christi. Der Kolosserbrief zeigt uns, dass Jesus aber vollkommen im Zentrum steht von dem Allem. Nicht die Regeln, nicht Religion, nicht Leistung, sondern einzig und allein Christus. Und je näher wir ihm kommen, desto mehr verändert er uns und umso mehr Früchte tragen wir, ganz automatisch, ganz natürlich. Frag dich nicht, was muss ich heute noch tun, sondern wie kann ich Jesus heute näher sein? Wie kann ich mich noch mehr nach ihm ausstrecken? Wie kann ich mich seiner Gegenwart, die dauerhaft da ist, noch mehr bewusst sein? Er verlässt dich nie, er lässt dich nie alleine, er ist immer bei dir. Er gibt dir den Halt und den Trost und die Kraft, die du brauchst. Aber manchmal spüren wir ihn nicht. Die Sonne scheint über dem Unwetter trotzdem. Du bist mitten in dem Sturm und du siehst und spürst nur den Sturm, aber die Sonne scheint trotzdem. Gott ist trotzdem gut, egal wie krass dieses Unwetter um dich herum auch ist. Herr, ich danke dir von Herzen für diese kostbaren Weisheiten, die du im Kolosserbrief niedergeschrieben hast und dass du all das, was Paulus, Petrus, Timotheus und all diese coolen Männer, die du beauftragt hast, alles, was die so an die Gemeinden geschrieben haben, dass wir davon auch teilhaben dürfen, dass wir diese Teile niedergeschrieben haben und dein lebendiges Wort einfach hier jeden Tag lesen können und vor allem dürfen. Ich danke dir so sehr für diese Schätze, die in diesem Buch geschrieben sind, in diesem lebendigen Buch. Egal wie oft wir eine Stelle lesen, sie ist das 31. Mal trotzdem noch lebendig und vielleicht noch lebendiger als jemals zuvor. Ich danke dir für dein Wort, das so kostbar ist und für deine Errettung, die du für uns erkauft hast. Ich danke dir für dein Werk am Kreuz und dass du uns gerecht gemacht hast, dass wir heilig und makellos vor ihm stehen können, auch wenn wir uns manchmal gar nicht so fühlen. Danke, Jesus, dass du der Mittelpunkt von allem bist und dass du uns immer mehr darin lehrst, näher an dein Herz zu kommen. Zeig uns, wie es ist, mit dir in das Joch eingespannt zu sein, wo du der Leitbulle bist und dein Joch ist leicht. Alles, was sich schwer anfühlt, kann gar nicht von dir sein. Denn dein Joch ist leicht. Und du hast gesagt, alle, die mühselig und beladen sind, kommt her zu mir. Ich will dir Trost geben, ich will dir Halt geben, ich will dich, ja, trösten. Komm zu mir auf meinen Schoß. Jesus, du bist hier. Deine Gegenwart ist hier und ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir, dass du wirkst in jedem von uns, dass du Herzen veränderst, Mauern einreißt und Durchbrüche schaffst. Für dich ist nichts unmöglich. Führ uns so nah an dein Herz, dass diese ganzen, ich sag mal, Anleitungen völlig egal werden, sondern dass wir völlig automatisch mehr so werden wie du. Danke, Jesus. Komm du und wirke jetzt. Wir heißen dich willkommen, Jesus. Durchflute unsere Herzen. Lass uns dich sehen, lass uns dich spüren, lass uns dich fühlen mit allen Sinnen. Du bist hier. Erquicke uns. bist der gute Hirte, der uns zu frischen Wassern führt und zu grünen Auen. Und als David es schrieb, da war keine grüne Aue in Sicht. Da war nicht alles grün um uns rum und so ist es manchmal vielleicht auch in unserem Leben. Aber du hast gesagt, du führst uns zu grünen Auen. Denn du weißt, wo sie sind. Du bist der Versorger. Danke, Jesus.